Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, warum es so wichtig ist, dass du deine Eisenwerte kennst. Wenn du dich vielleicht schlapp und ständig müde fühlst, aber nicht weißt, warum. Diese Folge ist auch für dich, wenn du möglicherweise schon von einem Eisenmangel betroffen bist. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du erfahren willst, wie du diesem Eisenmangel entgegenwirken kannst. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Dieses Mal habe ich mir wieder eine Gästin eingeladen und darf dir somit ein Interview präsentieren. Und zwar ist es meine liebe und sehr geschätzte Kollegin Stefanie Büchler. Hallo, liebe Steffi.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Liebe Steffi, wir werden jetzt ja dann gleich in das großartige oder sagen wir mal interessante Thema Eisenmangel eintauchen. Bevor wir das aber machen, würde ich dich ersuchen, dass du dich mal kurz vorstellst. Wer du bist, haben wir jetzt eh schon gesagt, aber was du so magst und ja, vielleicht auch wie du zu dem gekommen bist, dass du dich da doch sehr gut auskennst, sag jetzt mal, beim Eisenmangel.
Danke erstmal fürs Kompliment, liebe Katharina. Mein Name ist Stefanie Büchler, ich bin Diätologin. Mein Spezialgebiet oder meine Fachrichtung ist eigentlich ja die Pädiatrie. Und dort in der Pädiatrie, also bei Kindern oder bei Jugendlichen, kommt es einfach sehr, sehr oft vor, dass die Kinder einen Eisenmangel haben, der auch oft von ÄrztInnen unbehandelt bleibt. Also wo die ÄrztInnen sagen, ja, nein, das passt schon, alles in Ordnung. Aber die Kinder sind symptomatisch beziehungsweise auch manchmal hochsymptomatisch und gehören eigentlich behandelt. Und ich habe diese Kinder dann in meiner Ernährungstherapie sitzen. Und die Symptome dieser Kinder, die das Essen betreffen, oft sind die einfach sehr picky, zeigen ein selektives Essverhalten. Über die könnte man theoretisch eine Schablone legen. Also die zeigen alle wirklich fast die gleichen Symptome. Und dadurch, dass das wirklich so oft vorkommt, dass es wirklich eine große Patientinnengruppe, sicher in meinen Patientinnen 50% bis 60%, deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, richtig, und auch auf die Behandlung davon auch, ja. Und oft ist es ja auch so, dass ja nicht nur die Kinder betroffen sind, sondern auch die Mütter. Also oft haben eben auch die Mütter einen Eisenmangel. Und genau deswegen ist das mein Spezialgebiet geworden über die Zeit, in der ich jetzt in der Pädiatrie bin. Und man muss ja dazu sagen, dass der Eisenmangel die häufigste Mangelerkrankung ist. Und dass das einfach wirklich sehr, sehr viele betrifft. Und dass auch wirklich extrem unterschätzt wird.
Ja. Genau, also das haben wir ja eh grundsätzlich schon beim Thema. Also eben, du bist ja per se, wie du gesagt hast, eben eher auf Kinder oder bist auf Kinder spezialisiert, nicht eher. Aber eben dadurch, dass der Eisenmangel ja, so wie du jetzt gerade gesagt hast, eben bei den Kindern auftritt, aber dann oft auch, du das auch schon merkst, dass bei den Müttern halt entsprechend der Eisenmangel da ist, zieht sich das halt so durch. Und was ich halt auch aus meiner Praxis weiß, ist halt eben, dass sehr viele Frauen davon betroffen sind.
Ja.
Das heißt, Was ist denn jetzt einmal überhaupt so der Eisenmangel per se? Ich meine, natürlich, wir haben zu wenig Eisen, aber was verstehen wir darunter?
Genau, also es gibt verschiedene Stufen vom Eisenmangel. Also Eisenmangel ist nicht gleich Eisenmangel. Der Körper hat einen gewissen Eisenspeicher, wo er das Eisen abspeichern kann. Und wenn er es dann benötigt, weil aktuell zu wenig zur Verfügung ist, dann nimmt das eben aus dem Speicher raus und kann damit eben das machen, was er damit macht, eben zum Beispiel für das Hämoglobin, für den Sauerstofftransport und so weiter. Und wenn dieser Eisenspeicher leer wird über eine gewisse Zeit, dann spricht man von einem prälatenten Eisenmangel. Das heißt, ich habe schon ein Eisendefizit, ohne dass ich eine Anämie habe. Also das rote Blutbild, die roten Blutkörperchen sind noch nicht beeinträchtigt. Das heißt, die Blutkörperchen, die Erythrozyten sind noch schön groß und schön rot, aber der Eisenspeicher, da nehmen wir mal den Ferritinwert her zur Beurteilung, ist schon leer. Ja, das bedeutet, wenn da nichts mehr nachkommt, und das ist eben auch meistens so, dass wenn die betroffenen Personen dann keine eisenreichen Lebensmittel zuführen oder keine Supplemente zuführen oder Medikamente nehmen, die zum Beispiel die Eisenaufnahme hemmen, dass man dann ja im Endeffekt nur noch auf eine Anämie wartet. Und dann ist das rote Blutbild beeinträchtigt. Dann spricht man eben von so einem manifesten Eisenmangel, einer Eisenmangelanämie.
Genau, ja, das ist was, was vielleicht manche kennen, die zuhören, eben so eine Eisenmangelanämie. Und vielleicht gehen wir da auch gleich darauf ein, wie das jetzt schon erwähnt, eben den Ferritinwert. Also wie wird denn
Ja.
ein Eisenmangel überhaupt festgestellt? Weil eben wir brauchen ja mehr oder weniger Laborwerte dazu. Aber welche Laborwerte sind denn da wichtig? Weil das, also ich weiß aus eigener Erfahrung und eben auch aus Erfahrung mit eben Patientinnen, Klientinnen, dass da oftmals, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, der falsche Wert angeschaut wird.
Ja, richtig. Also oft wird zum Beispiel das Serum Eisen angeschaut, was eigentlich überhaupt nicht relevant ist, in dem Fall. Ich habe auch schon noch erlebt, dass manche Kinderärztinnen das Augenlid runterziehen und sagen, na, passt schon. Also, also früher hat man das so getestet, dass wenn man das Augenlid hinunterzieht und innen, also im Lid drinnen, ist es dann entweder eher rötlich oder eher hell, dass man daraus ablesen konnte, okay, die Person hat einen Eisenmangel. Das stimmt natürlich, also sehr blutleere Menschen, unter Anführungszeichen blutleere Menschen, sehr anämische Menschen, haben natürlich sehr weiße Augenlider, das stimmt, aber das ist natürlich kein aussagekräftiger Marker für die Feststellung eines Eisenmangels. Also wir nehmen, so wie du richtig sagst, immer einen Bluttest her. Das bedeutet, man muss Blut abnehmen aus der Vene und dann wird im Idealfall einmal ein rotes Blutbild gemacht. Das heißt, da schaue ich mir dann das Hämoglobin an. Und vor allem auch wichtig, das MCV, das mittlere Zellvolumen. Das heißt, da kann ich einmal im roten Blutbild schauen, sind die roten Blutkörperchen schön groß und schön rot. Das ist einmal sehr wichtig, ja. Das bedeutet, dass da noch alles funktioniert an der Blutbildung. Man kann sich auch noch die Retikulozytenanzahl anschauen. Das sind die neu gebildeten Blutkörperchen. Wenn die zu niedrig sind, dann weiß man schon, okay, da kommt irgendwie nicht so viel nach. Und die wichtigsten Marker sind in Wahrheit das Ferritin und die Transferinsättigung. Das Ferritin dient als, da kann man quasi den Eisenspeicher ablesen, also wie gefüllt der ist. Man muss nur aufpassen, weil das Ferritin auch ein akuter Phasenreaktant ist. Das bedeutet, dass wenn jetzt eine akute Entzündung oder eine Erkrankung da ist, dass man vielleicht auch das CRP zusätzlich, also das C-reaktive Protein zusätzlich abnimmt, genau, damit man ausschließen kann, dass eine Entzündung da ist, weil das Ferritin dann eben auch fälschlicherweise erhöht sein kann. Ja? Also der Normalfall ist, das Kind oder die erwachsene Person ist gerade rekonvaleszent, war vor einer Woche verkühlt, nimmt einen Eisenstatus ab und das Ferritin ist normal hoch, kann trotzdem noch immer ein bisschen nachziehen. Ja. Also ich empfehle immer, 1 bis 2 Wochen wirklich gesund zu sein. Genau. Und natürlich die Transferinsättigung möchte ich auch noch erwähnen. Da sieht man eben, wie beladen die roten Blutkörperchen sind.
Genau. Und mit all diesen, entschuldige, mit all diesen Werten zusammen, du siehst schon, man braucht einfach auch sehr viel Hintergrundwissen, kann man sich dann ein gutes Bild davon machen, wie stark der Eisenmangel ausgeprägt ist und auch, wie hoch man dosieren muss. Oder was für Maßnahmen da jetzt sinnvoll wären.
Ich habe jetzt, ich wollte gar nicht unterbrechen, aber mir kommt die ganze Zeit für diejenigen, die möglicherweise ungefähr in meinem Alter sind, also 40 plus, und sie erinnern können, dass es mal so eine Fernsehserie gegeben hat. Es war einmal das Leben. Ich war ein
Das
großer Fan.
war meine Lieblingsserie als Kind.
Ja, ich bis heute nur die Bücher, das finde ich überhaupt das Coolste.
Wow.
Und da waren ja eben diese roten Blutkörperchen, sind ja die gewesen, die immer diesen Rucksack an Sauerstoff, also Rucksack, aber die so hinten diesen, im Rücken halt irgendwie diese
Ja.
Sauerstoffbläschen getragen haben. Also nur, dass man sich das vielleicht vorstellen kann, weil du jetzt eben gerade geredet hast, wie dann die, ja, sozusagen die Blutkörperchen auch beladen sind und Co. Ich bin so ein visueller Mensch, vielleicht hilft es. Der
Das ist
eine,
ein gutes Beispiel, ja.
dass man das irgendwie eben, also sprich, wenn die dann gut ausschauen sozusagen, dann ja, dann ist das ein gutes Zeichen in dem Sinn. Genau, und aber eben, was du wirklich hast, jetzt gesagt hast mit den Laborwerten, das ist halt leider oft in der Praxis so, dass diese Werte nicht alle abgenommen werden oder halt dann auch nicht angeschaut werden, sondern dass halt eben, ich glaube, das kennst du eben genauso aus der Praxis, dass eventuell nur das Eisen angeschaut wird oder eben auch nicht vielleicht das CRP dazu geschaut wird und so weiter. Das heißt, dass wir oftmals ja zwar Symptome haben, aber eben so ein bisschen abgeschasselt werden, wie man so schön bei uns in Niederösterreich sagt, von wegen, na passt eh alles, ist alles in Ordnung.
Ja, und was ja auch noch dazu kommt, und das finde ich immer total spannend, sind die Grenzen von den unterschiedlichen Labors. Also
Grenzwerte, ja, genau.
es gibt Labors, die geben einen Ferritinwert von 6 als normalen Referenzwert an. Und da stellt es mir als Ernährungstherapeutin die Haare auf, mir stellt es wirklich die Haare auf, weil ein Ferritin von 6 ist faktisch nicht vorhanden. Das ist leer, der Speicher ist leer. Ja, und das ist nicht im Referenzbereich.
Absolut, absolut. Also, und ich muss gestehen, ich hatte mal einen Ferritinwert von 6 und das ist nicht lustig, ja.
Wie ist es dir da
Also
gegangen?
bescheiden. Also bei mir ist es damals noch dazu, ich glaube, ich habe es sogar schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, bei mir ist es noch dazu mit einer, damals mit meiner ersten Covid-Infektion irgendwie zusammengefallen und habe das dann irgendwie, also da hatte ich zwar schon, glaube ich, Ferritin 8. Und dann eben war die Covid-Infektion, dann habe ich mich natürlich noch bescheidener gefühlt und habe aber dann immer geglaubt, na gut, das ist von der Infektion und natürlich mit Lunge und bla 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 und ja. Und dann war ich eben, glaube ich, 2 Monate später nochmal bei der Blutabnahme und dann hatte ich ein Ferritin von 6 und dann
Wow.
habe ich eben so eine Eiseninfusion bekommen. Und ja, wie gesagt, man fühlt sich nicht gut. Also für mich persönlich, aber das werden wir jetzt eher gleich besprechen, wie jetzt so Symptome ausschauen, aber eben so dieses abgeschlagen sein, schlapp sein, in der Früh aufwachen nach 7, 8 Stunden Schlaf und trotzdem irgendwie nicht dieses, also ich war zwar wach in dem Sinn, aber so dieses, okay, du sollst jetzt aufstehen und deinen Tag bestreiten, war echt schwierig, ja.
Ja,
Also ich hab wirklich
ja.
so, dieser Antrieb hat total gefehlt, ja. Und das Fatale ist ja, und das ist mal so wichtig, warum wir da heute drüber sprechen, weil das so viele, eben vor allem Frauen betrifft und die aber nicht ernst genommen werden oder halt nicht diagnostiziert werden. Und wir ja dann glauben, na gut, ich habe vielleicht weniger geschlafen, weil ich habe ein Kind oder etc., ja, oder eben es ist gerade viel los und. Und glauben, das ist halt normal, dass man sich so ausgelaugt und so erschöpft und so fertig einfach fühlt.
Ja,
Das
und das
ist
ist
es.
ja auch, ja, und es ist ja auch ein Frauenthema. Und ich
Absolut.
glaube, dass das zusätzlich noch dazu kommt, dass wir Frauen ja generell nicht so ernst genommen werden. Auch
Ja, genau.
in unseren Symptomen und dass auch
Mhm.
sehr schnell auf die Psyche geschoben wird oder auf die
Ja.
Überforderung. Und was ich auch bemerke, ist, dass zum Beispiel bei Frauen, wenn die Kinder bekommen, da wird ganz erpicht drauf geschaut, im Idealfall, dass da alles passt während der Schwangerschaft. Und sobald die Frau das Kind bekommt, gehen wirklich die wenigsten nochmal nach der Geburt zur Kontrolle das Blut abnehmen.
Ja.
Und das hat auch niemand auf dem Schirm, ja. Und da passieren dann die meisten ja, Eisenmangelfälle, sage ich jetzt einmal, weil die Mama stillt. Das heißt, sie hat einen höheren Bedarf. Sie hat bei der Geburt Blut verloren, vermutlich. Und wenn sie vorher vielleicht auch gar nicht so gut versorgt war, dann ist der Eisenmangel schon da und meistens schaut dann niemand mehr drauf.
Genau, und dann ist es ja auch die Sache, dass man ja, was sagt man zu frisch gebackenen Mamas sozusagen? Das ist der Schlafmangel und das ist ja ganz klar und eben wir wissen ja so auf die Art, na gut, ich bin halt jetzt erschöpft und ich habe halt nicht so viel geschlafen und ich muss mich halt erst dran gewöhnen, dass ich da jetzt, weiß ich nicht, eben Stille oder Fläschchen gebe oder eben, dass da einfach ein kleines Lebewesen da ist, um das ich mich kümmern muss. Das heißt, wir glauben ja wieder, das ist
Ja.
eben jetzt normal. Und
Ja.
eben, das ist es nicht, ja, also.
Bis zu einem gewissen Grad ist es das ja auch, weil es ja auch eine Umstellung ist. Aber
Genau.
diese ganz extreme Müdigkeit, Erschöpfung, vielleicht auch Depression
Genau.
nach einer Geburt, das kann alles verstärkt werden durch diesen Mangel an Eisen. Und das ist ganz wichtig, also das ist auch für alle ZuhörerInnen, die vielleicht bald ein Kind bekommen, geht's bitte nach der Geburt auch nochmal Blut abnehmen und lasst den Eisenstatus machen.
Und ich mag jetzt gleich noch anmerken, selbst wenn du als Zuhörerin eben vielleicht schon weit über das hinaus bist, irgendwie bald ein Kind zu bekommen, aber du kennst vielleicht jemanden in
Ja.
eben, also einfach, dass man auch da wirklich hellhörig wird, wenn ich sage, ich habe eben, ich habe gerade selbst eine Freundin, die vor kurzem Mama geworden ist, und die hat aber zum Beispiel das tatsächlich, die hat in der Schwangerschaft einen Eisenmangel und war jetzt zu einer Kontrolle und ist tatsächlich schon, ist wieder, also hat wieder eine Blutabnahme bekommen und hat wieder zu wenig Eisen. Ja. Aber
Ja.
eben, das ist halt eher die Ausnahme, dass das kontrolliert wird gleich so schnell. Genau. Steffi, jetzt haben wir schon so viel geredet, wie man sich fühlt mit diesem, eben mit einem Eisenmangel. Was sind denn jetzt so die, unter Anführungszeichen, typischen Symptome, beziehungsweise welche Symptome können möglicherweise auftreten, die vielleicht nicht so typisch sind oder eben nicht gleich mit einem Eisenmangel in Verbindung gebracht werden?
Also man muss auf jeden Fall mal differenzieren zwischen Erwachsenen und Kindern.
Ja.
Sprechen wir mal über die Erwachsenen. Die Symptome, die man so kennt oder die einem so geläufig sind, sind meistens eben diese Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Dann gibt es vielleicht noch welche, die einen Haarausfall haben oder die brüchige Nägel haben zum Beispiel. Manche bekommen oft so Mundwinkelragaden, dass die Mundwinkel so ein bisschen einreißen, können sich schlecht konzentrieren, haben vielleicht Kopfschmerzen und es kann auch schon anfangen, zu depressionsähnlichen Symptomen zu kommen. Ja, also das sind so die ersten Vorboten. Der Punkt ist ja, dass es viele Erkrankungen oder Defizite, sage ich jetzt mal, gibt, auf die diese Beschreibung zutreffen würde. Ja, also es muss nicht immer ein Eisenmangel sein. Ich denke dann zum Beispiel auch an einen Vitamin-D-Mangel, der ja auch sehr weit verbreitet ist. Aber genau, also das wären so die ersten Symptome. Ja. Es gibt dann natürlich auch noch, also wenn es dann wirklich schon zur Anämie kommt, dann hat man natürlich auch teilweise Atemnot, weil einfach die Sauerstoffversorgung gar nicht mehr so gut ist. Man kommt durch die kleinste Anstrengung wirklich ins Keuchen. Manche haben auch so ein bisschen Herzrasen. Ja, auf den Schleimhäuten kann es auch Probleme geben. Also es gibt dann, wenn wir jetzt in die speziellen Symptome gehen, es gibt dann zum Beispiel Personen, die einen Juckreiz bekommen. Das ist vielleicht etwas, was die wenigsten wissen, also so im Genitalbereich, Anogenitalbereich. Die werden dann oft irgendwie von GynäkologInnen abgespeist mit irgendwelchen Pilzcremen oder Kuren, Antipilzkuren. Genau. Und es kann zum Beispiel auch noch zum Restless-Leg-Syndrom kommen. Also, dass die Personen, wenn sie in Ruhe sind und entspannt sein sollten und liegen, dass die einfach das Gefühl haben, okay, ich muss meine Beine bewegen, also die können gar nicht ruhig liegen. Und das kann sehr belastend sein, weil die Personen dann auch nicht schlafen können, obwohl sie sehr erschöpft sind, ja. Und was es auch noch gibt, ist zum Beispiel, dass es zum Pika-Syndrom kommen kann bei einem extremen Eisenmangel. Hast du das schon mal gehört?
Gehört ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was es genau ist.
Das Pika-Syndrom ist ein abnormales Verlangen, Substanzen zu essen, die keine Nahrungsmittel sind. Zum Beispiel Schmutz, Farbe, Kreide, ja, also wirklich komische Sachen, unter Anführungszeichen. Ja,
Okay.
also, ja, Steine, Kalksteine, so irgendwas in die Richtung. Und also das ist aber wirklich der Extremfall, ja, der wirkliche Extremfall, dass es dann zu diesem Pika-Syndrom kommen kann.
Aber ist das häufig?
Nein, ist nicht häufig. Hätte ich auch so noch nie gesehen, nur bei einem Kind bisher. Da war es aber auch nicht stark ausgeprägt. Also da hat die Mama erzählt, dass das Kind irgendwie ganz komische Gelüste hat und komische Sachen abschleckt zumindest. Und das ist dann tatsächlich nach der Behandlung verschwunden.
Okay, spannend.
Ja.
Vielleicht sollte man auch noch erwähnen, dass ja der Eisenmangel ja auch häufig auftreten kann, wenn gerade Frauen, menstruierende Personen halt sehr starke Menstruationen haben. Also du hast zwar einerseits schon gesagt vorher bei der Geburt, wenn es halt zu einem Blutverlust kommt, aber eben wenn jetzt so ganz normal, also normal unter Anführungszeichen, ist das halt einfach für uns natürlich ist, dass wir jedes Monat menstruieren,
Ja.
wenn nicht irgendwie hormonell verhütet wird und das sozusagen unterbunden wird, sage ich jetzt mal. Und je nachdem, wie stark halt auch die Menstruation ist und wenn ich da halt immer wieder eben viel also eben die Menstruation so stark habe, kann das natürlich auch den Eisenwert oder den Eisenstatus, sage ich jetzt mal, Eisenspeicher beeinflussen. Und das darf man natürlich nicht unterschätzen, ja, dass das, oder auch, und das finde ich auch ganz wichtig, wenn wir Blut spenden gehen.
Ja.
Also weiß ich aus eigener Erfahrung, und wie du das auch weißt, ich bin immer sehr gerne Blut spenden gegangen, nur ich habe das jetzt letztens leider wirklich sozusagen leider schwarz auf weiß bekommen, dass mir das jedes Mal oder mein Eisenhaushalt, meinen Ferritinwert, sowas von zerstört sozusagen oder eben ja, in den Mangel bringt, dass das halt kontraproduktiv ist in dem Sinn. Ja.
Ja.
Also obwohl wir da, also deshalb gerne alle, die keinen Eisenmangel haben, sollen Blut spenden gehen, aber die, die gerade einen haben oder eben die damit
Dazu
kämpfen
neigen,
oder
ja.
dazu neigen, genau, würde es eher, also gut kontrollieren vor allem auch und überlegen, ob das Sinn macht sozusagen.
Ja, das mit der Menstruationsblutung, das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man hat ja nur in Wahrheit sich selbst als Vergleich. So, und was ist denn jetzt eine starke Blutung und was ist denn jetzt eine leichte Blutung? Ja? Ich gehöre zum Beispiel zu den Menschen, die einen sehr kurzen Zyklus haben. Also ich habe einen 24-25-Tageszyklus. Das heißt, ich habe im Schnitt einmal im Jahr öfter meine Periode als menstruierende Personen mit einem 28-Tage-Zyklus. Und ich habe eine sehr, sehr starke Menstruationsblutung. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel zu den Personen gehöre, die durch die Menstruationsblutung sehr viel Blut und somit auch Eisen verlieren. Meine Freundinnen zum Beispiel sind da auch ganz unterschiedlich. Eine sagt, sie kann sich damit überhaupt nicht vergleichen, weil sie nur sehr, sehr wenig Blut verliert. Andere sind so wie ich, die haben vielleicht einen unregelmäßigen Zyklus, aber auch sehr starke Menstruationsblutungen. Also es ist wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich. Und man hat ja, wie gesagt, nur sich selbst als Vergleich. Also man kann das ja in Wahrheit auch gar nicht wirklich einschätzen, was ist jetzt zu stark und was nicht, weil ich bin auch immer davon ausgegangen, dass meine Blutung normal ist.
Das ist schon, das passt schon so.
Ja, richtig.
Ja.
Aber man sieht es dann eben im Eisenstatus, dass es nicht normal ist. Ja, dass
Ja.
man einfach zu viel Blut verliert.
Mhm.
Und natürlich gibt es auch noch andere Ursachen für den Eisenmangel. Also da gibt es, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwelche irgendwelche Darmerkrankungen hat, ja,
Genau, ja.
gastrointestinale Blutungen zum Beispiel hat, die man vielleicht jetzt auch noch gar nicht so am Schirm hat oder eben häufig Blutspenden geht, sowas in der Art, ja, würde natürlich auch eher zu einem Eisenmangel führen oder zum Beispiel, wenn ich jetzt Medikamente nehme, die die Eisenresorption hemmen oder zumindest verschlechtern oder zum Beispiel andere Nahrungsergänzungsmittel, die sich da im Darm betteln, was jetzt aufgenommen wird, sage ich jetzt
Ja.
einmal, ja. Konkurrierende Resorptionsvorgänge, so nennt man es, glaube ich.
Okay. Ich finde das Betteln auch ganz gut.
Ja, betteln, bitte,
Ja.
betteln, nicht betteln.
Na, Betteln, genau. Der Kampf sozusagen. Ja,
Oder
macht
sie
auch
betteln darum, reingelassen zu werden, je
Ja.
nachdem, wie man sieht. Genau, also das gibt verschiedene Ursachen und unsere Aufgabe als Diätologinnen ist es herauszufinden, warum gibt es diesen Eisenmangel, also wo kommt der her, wie kann man es verbessern und wir sollten dann ja auch den Personen empfehlen, was sie tun sollen. Also kommt dann ein, reicht es, wenn man die Ernährung anpasst, reicht es, wenn man ein bisschen supplementiert. Muss vielleicht der Arzt eine höhere Supplementierung aufschreiben oder braucht es eine parenterale Gabe?
Genau, also eben, das heißt, wenn wir schauen einmal, wo kommt es her oder was könnte man im ersten Schritt da machen, beziehungsweise einen Blutbefund wird sowieso von Arzt oder Ärztin in dem Sinn befundet sozusagen oder eben da Diagnose gestellt, aber eben wir sind dann die Spezialistinnen, die halt dann eben entsprechend, wie du richtig gesagt hast, unterstützen können hinsichtlich eben Ernährung, möglicherweise eben auch mit Supplementen etc. Und wenn es aber dann so weit kommt, beziehungsweise mal die Frage, wo liegt der Ferritinwert oder wie ausgeprägt ist eben dieser Eisenmangel? Weil wenn der wirklich eben ein schwerer Eisenmangel da vorhanden ist, dann wird man halt, kann ich mit eisenreichen Lebensmitteln etc. unterstützen. Aber aus meiner Erfahrung wirklich auffüllen wird schwer möglich sein, sage ich jetzt mal. Ja, also da ist es dann oft
Ja.
möglich, dass ich da eine Kombi brauche aus eben Supplementen, Medikamenten oder eben dann wirklich einer Eiseninfusion, was aber dann sowieso eben von Arzt oder Ärztin eben verschrieben wird sozusagen oder eben angefordert wird.
Ja. Ja.
Wenn wir jetzt aber schauen und sagen, okay, wir wollen es vielleicht da gar nicht so weit kommen oder lassen oder wir wollen halt eben unseren Körper unterstützen, auch wenn ich vielleicht dann eben die Tendenz zu einem Eisenmangel habe, was muss ich denn dann beachten bezüglich der Eisenaufnahme über Nahrungsmittel?
Also das Wichtigste zu wissen ist einmal, dass es zwei verschiedene Arten von Eisen gibt, die in den Lebensmitteln vorkommen. Das ist einerseits das tierische Hemeisen, das ist das zweiwertige Eisen und das pflanzliche Nicht-Hemeisen, das ist das dreiwertige Eisen. Und das tierische Hemeisen wird von uns Menschen besser verwertet, also da haben wir eine 10 bis 25% Quote. Und beim Nicht-Hemeisen, also beim pflanzlichen Eisen, haben wir eine 3 bis 8%ige Quote. Also du merkst schon, dass das Eisen nicht wie ein wasserlösliches Vitamin, das schlucke ich runter mit einem Glas Wasser und das wird aufgenommen, das wird resorbiert und puff, ist im Blut drinnen. Das Eisen hat einen extrem komplexen Resorptionsvorgang. Und nur sehr wenig von dem, was wir überhaupt essen, wird auch wirklich resorbiert. Und dann kann man eben schauen, dass man zusätzlich noch Hilfsstoffe verwendet. Also zum Beispiel, ich denke da ans Vitamin C, das wissen eh die meisten. Durch eine zusätzliche Gabe von Vitamin C, beziehungsweise jetzt auch in nativen Lebensmitteln, zum Beispiel, wenn ich ein Stück Paprika esse zum Fleisch zum Beispiel oder auch zu den Linsen, ja, also zur pflanzlichen Quelle, ist durch eine hohe Gabe von eben Ascorbinsäure, Vitamin C, eine bis zu vierfache Steigerung möglich von dieser Resorptionsquote. Und das ist schon ein guter Vorteil, ja. Das heißt, dass ich zu eisenreichen Lebensmitteln oder Speisen wirklich schaue, dass ich das mit Vitamin C kombiniere und auch gleichzeitig möglichst wenig Stoffe dabei habe, die die Eisenresorption hemmen. Ja, ich denke da zum Beispiel gerade ans Kalzium, ja, aus den Milchprodukten. Das ist meistens so der größte Gegenspieler, aber auch andere Säuren, ja, so die Oxalsäure oder Ballaststoffe oder Phytinsäure, Tannin zum Beispiel, da denke ich jetzt zum Beispiel an den Kaffee auch, kann die Eisenaufnahme hemmen, ja. Also ich sollte einfach schauen, dass ich da zumindest 2 Stunden Abstand zu der eisenreichen Mahlzeit habe, bevor ich dann meinen Kaffee trinke, weil das Eisen im oberen Dünndarmabschnitt resorbiert wird. Das heißt, wenn das da mal durch ist, dann haben wir es hoffentlich geschafft. Genau, und dann kann man den Kaffee guten Gewissens genießen.
Ja, und da finde ich ganz, ganz wichtig, danke, dass du das jetzt auch eben so gut sozusagen aufgeteilt hast, von was fördert und was hemmt die Eisenaufnahme. Und das gilt oder ist natürlich nicht nur für eisenreiche Lebensmittel oder Speisen anzuwenden sozusagen, sondern natürlich auch, wenn ich Medikamente oder Supplemente nehme. Und das ist etwas, was ganz, ganz häufig der Fall ist, dass die Eisensupplemente oder Eisenmedikamente genommen werden, als erstes in der Früh mit dem Schluck Kaffee oder mit halt
Ja.
3 Schluck Kaffee oder wie auch immer. Ja. Und wie du jetzt eben, wie wir jetzt gerade gehört haben, ist das eher kontraproduktiv.
Ja, richtig.
Also da wirklich auch auf die Eisenaufnahme zu achten, beziehungsweise eben wann nehme ich meine Medikamente oder Supplemente und eben wann habe ich dann einen Kaffee und ähnliches. Ja? Also eben diese Hemmer. Weil das ist, glaube
Ja.
ich, was eben gerade, wenn man da nicht gut drauf achtet, dann ist es halt ein bisschen schwierig oder nicht nur ein bisschen. Ja, dass man jetzt bemüht man sich eh sozusagen und schaut da eben auf eisenreiche Lebensmittel und das ist eben die verschiedenen Hem- und Nicht-Hem-Eisen-Lieferanten dabei habe und dann, oder ja, gebe vielleicht da viel Geld aus für Supplemente und dann achte ich aber nicht auf das, wie es eingenommen werden soll.
Ja, deswegen ist es auch so wichtig, Diätologinnen zu Rate zu ziehen, weil wir das ja in den Beratungen wirklich mit den Patientinnen durchgehen. Wie schaut ihr Frühstück aus? Wie kann man es so hinkriegen, dass sie dann eben den größtmöglichen Benefit dabei haben? Ja.
Absolut. Steffi, wir haben jetzt vorher schon mal kurz eben gesprochen hinsichtlich Menstruation und Eisenmangel, aber wie ist es denn jetzt auch noch so grundsätzlich? Wie kann sich der Eisenmangel bei Frauen, menstruierenden Personen hinsichtlich der Hormone auswirken?
Also ein ganz großes Thema. Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, das größte und wichtigste Thema ist die Schilddrüse. Der Eisenmangel kann zu einer verminderten Produktion von Schilddrüsenhormonen kommen, also T3 und T4. Und dann können die Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel verstärkt werden. Das heißt, die Personen sind dann noch müder, noch kälteempfindlicher, sie nehmen vielleicht noch mehr Gewicht zu, genau, und werden dann natürlich noch träger. Ja, und das ist, also die Schilddrüse ist wirklich so ein Schlüsselorgan, wenn es um den Stoffwechsel geht, dass man das wirklich nicht unterschätzen darf. Und viele unbehandelte Eisenmangelpatientinnen werden dann mit Schilddrüsenhormonen behandelt, die sie vielleicht gar nicht bräuchten. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich habe das schon selber gesehen und auch am eigenen Leib erfahren. Ja.
Ja, ich glaube, also was immer gut ist, das im Hinterkopf zu haben und vor allem, gerade wenn wir jetzt wieder auf die Wechseljahre gehen, ist es ja so, dass wir wissen, dass sie selbst da dann oft eine Schilddrüsenthematik, Problematik erst manifestieren kann, also dass es da erst wirklich rauskommt. Und wir wissen ja auch, dass sie die Menstruation bzw. der Zyklus verändern. Das heißt, es kann natürlich dann auch alles irgendwo so ein bisschen eine Kettenreaktion unter Anführungszeichen sein oder halt so ein Rädchen greift sozusagen ins andere. Und deshalb eben ist
Ja.
es einfach auch wichtig, dass ich sage, okay, ich schaue jetzt vielleicht nicht nur auf den Eisenstoffwechsel und eben auf die Werte, die wir vorher angesprochen haben, eben das, die Transferinsättigung beziehungsweise eben auch das Ferritin und so, sondern halt ich schaue auch die Schilddrüse mit an und beobachte vielleicht da auch genauso einige Symptome.
Ja, wichtig. Also es ist wichtig, dass man nicht nur eine Symptombehandlung macht, sondern auch wirklich die Ursache findet und die Ursache behebt im Idealfall.
Genau, weil das ist ja im Prinzip, aber was du jetzt gerade eben hinsichtlich Stoffwechsel und so gesagt hast, ich kann natürlich dann jetzt ein bisschen weiter gedacht, wenn, gerade wenn die Personen dann möglicherweise sich schlapper fühlen aufgrund des Eisenmangels und der möglichen Schilddrüsenproblematik, plus eben, ich werde dann vielleicht nicht mehr so viel Sport machen oder nicht mehr so viel Bewegung machen, ich werde dann vielleicht auch anders essen, weil ich halt irgendwie mich ständig so schlapp fühle oder frustriert bin und so weiter. Also das ist ja dann so eine
Ja.
Spirale, die irgendwo nach unten geht, sage ich jetzt mal, und eben, dann werde ich möglicherweise Gewicht zunehmen. Und was sagt man denn den Menschen dann meistens? Essen sie halt weniger und bewegen sie sich mehr und nehmen es halt einfach ab, dann kriegst du das schon alles wieder in den Griff. Ja. Nur wenn halt der Eisenmangel, wie gesagt, dahinter steht oder eben eine mögliche Schilddrüsenthematik, dann wird das halt schwierig. Ja. Und dann ist halt genau, weil wir jetzt eben von Symptomen und Ursache gesprochen, dann kann ich nicht, das ist eine Symptombekämpfung, weil das Übergewicht oder das Mehrgewicht wäre dann in dem Sinn ja eher ein, oder die Gewichtszunahme eben eher ein Symptom und nicht wirklich die Ursache. Ja. Und eben, wir
Richtig,
müssen die
ja.
Ursache angehen. Ja.
Richtig.
Sehr gut. Du hast jetzt sehr viele sehr gute, sehr tolle Inputs gegeben. Ich finde es eben, wie gesagt, ein total spannendes Thema, vor allem auch, vielleicht das nur, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, wenn dann nämlich die betroffenen Personen tatsächlich einmal einen guten Eisenwert oder Eisenstoffwechsel haben sozusagen, also einen vollen Eisenspeicher, wie dann einfach auch diese Lebensqualität oder dieses Gefühl einfach ist, wenn man dann einmal den Unterschied spürt. Ist das was,
Ja.
was du immer wieder mitbekommst?
Ja, definitiv. Also gerade wenn ich geholt werde zu Babys oder ja, Kinder unter einem Jahr. Und ich komme dann mit der Mutter auch ins Gespräch und sie erzählt mir dann natürlich, wie die Geburt war, wie die Stillzeit war. Und ich habe es schon oft erlebt, dass ich die Mütter dann zur Abklärung geschickt habe. Und die sich dann eine Eiseninfusion geholt haben, weil sie wirklich komplett leer waren. Und als ich sie dann das nächste Mal gesehen habe, sind die aufgeblüht. Also das waren andere Personen einfach. Die haben gesagt, ja, sie haben jetzt viel mehr Energie und sie sind viel stressresistenter. Sie, ja, sie fühlen sich wieder wie, ja, ganz, ganz klar im Kopf. Und es macht einen riesigen Unterschied. Ja. Ich sage nicht, dass das die Ursache für alle möglichen Symptome ist und dass das ein Heilmittel ist. Aber wenn der Eisenstatus nicht passt, dann passt gar nichts.
Ja. Und ich kann aus eigener Erfahrung eben, wie gesagt, sagen, ich bin ja damals wirklich auch mit zwar nicht, also selbst mit dem eigentlich Ferritin 6 bin ich noch laufen gewesen. Und aber auch davor hatte ich ja schon Eisenmangel, bevor ich damals meine allererste Infusion bekommen habe. Und war dann auch bei einem Arzt in Wien und der hat sich das halt nochmal genauer angeschaut und der hat dann nur gesagt, wie genau, also bin da halt Wettkämpfe auch gelaufen und der hat gesagt, wie genau hast du mit diesen Eisenwerten diese Zeit geschafft, ja? Und ich kann halt nur sagen, ich habe das dann immer so verglichen, nach meiner allerersten Eiseninfusion war das wirklich für mich wie so Laufen auf Wolken, ja? Also das war leicht und die Beine waren leicht und ich habe einfach immer geglaubt, das gehört halt dazu, dass die Beine schwer sind und dass du die halt abrackerst sozusagen und dass das halt anstrengend ist und mühsam ist. Und nein, das muss es nicht sein. Ja.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass wenn du mit Eisenmangel Sport machst, dann spielt sich alles nur im Kopf ab. So habe ich das Gefühl. Also wenn ich weiß, okay, mein Eisen neigt sich dem Ende zu, also ich spüre das und dann spielt sich sehr viel im Kopf ab, weil sich die Gedanken dann eigentlich hauptsächlich drum drehen, es rumzukriegen.
Ja.
Ja. Und wenn der Eisenstatus aber passt und man nicht diesen Brain Fog hat, sage ich jetzt einmal, dann spürt man sich wieder.
Absolut, absolut. Das kann ich nur bestätigen, also wirklich auch, dass da viel, wie du richtig sagst, das ist viel im Kopf und dann aber hat man wirklich auch so dieses Gespür und eben auch wirklich die Energie und es ist nicht so ein Kampf eigentlich fast, ja.
Ja.
Steffi, zum Abschluss. Was soll deiner Meinung nach jeder Mensch bezüglich Eisenmangel wissen?
Also wie gesagt, Eisenmangel ist die häufigste Mangelerkrankung. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass jeder Mensch seinen Eisenstatus kennt. Und die Symptome werden unterschätzt, auch was es für weitreichende Symptome hat. Ja, vor allem, wenn ich Mama bin, die das dann ans Kind weitergibt, habe ich diese Kinder, die dann auch essensauffällig sind in der Ernährungstherapie. Also man glaubt nicht, wie weitreichend das geht. Also wenn es die Mama schon nicht für sich macht, dann bitte wenigstens für ihr Kind. Und was ich auch wirklich sagen muss, was ich in der Praxis immer wieder beobachte, ist, dass die Ärztinnen nicht ausreichend informiert sind. Das bedeutet, dass die Blut abnehmen. Und egal, ob das jetzt ein latenter Eisenmangel oder eine Eisenmangelanämie ist, ich habe schon alles gesehen, dass gesagt wird, nein, nein, es ist alles in Ordnung, ja. Aber Ferritin im Keller, HB zu niedrig, MCV zu niedrig, Transferinsättigung zu niedrig, das Kind oder der Erwachsene, egal, hat Symptome und das muss ich behandeln, ja. Deswegen ist da meine Empfehlung, immer den Blutbefund geben lassen. Weil viele Ärzte und Ärztinnen rufen dann nur an und sagen, na ja, passt schon alles. Also wirklich immer den Blutbefund mitgeben lassen. Und wenn man das Gefühl hat, dass trotzdem was nicht passt, dann damit wirklich zu jemand anderem gehen. Und da möchte ich auch noch mitgeben, ein Ferritin unter 30 ist nicht gesund.
Und nicht normal.
Und nicht normal.
Genau. Weil das, danke, das ist nämlich oftmals eben die Aussage, naja, sie menstruieren noch oder ja, vielleicht auch noch, sie essen nicht viel oder wenig Fleisch oder wie auch immer, oder eben gar kein Fleisch, dann ist das eh normal, das gehört dazu, das ist halt so. Und nein, das ist nicht normal, eben gerade, wie du richtig sagst, ein Ferritinwert von unter 30. Sollte man auf jeden Fall anschauen lassen.
Richtig. Und wir haben ja die Möglichkeiten. Man muss ja kein Fleisch essen. Das ist ja das Schöne dran. Man muss ja keine tierischen Produkte essen, nur damit man keinen Eisenmangel hat. Also das
Absolut.
ist ja Gott sei Dank heutzutage nicht notwendig.
Genau, aber da kommen halt dann wieder auch wir ins Spiel als DiätologInnen, wo wir eben genau unsere Expertise ausspielen können sozusagen oder eben unterstützen können und da eben dann gut die Personen, die möglicherweise einen Eisenmangel haben, eben auch gut unterstützen können. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch, für deine Zeit.
Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Alles Liebe und bis bald. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe!